Wir schlagen den 119. Psalm auf. Und wir lesen einen einzigen Vers aus dem ganz langen oder dem längsten Psalm der Heiligen Schrift, nämlich dem Vers 143. Ich lese ihn zunächst nach der Schlachterübersetzung und dann nach der Luther. Angst und Drangsal haben mich getroffen, aber deine Gebote sind meine Freude. Luther übersetzt: Angst und Not haben mich getroffen. Ich habe aber Freude an deinen Geboten. Wir werden noch mal kurz stille zum Gebet. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir wollen dir Dank sagen für diesen Nachmittag, danken dir für dein heiliges Wort und wir möchten dich bitten, dass wir dein Wort recht verstehen und in unserem Leben recht anwenden. Amen. Wenn wir uns untereinander unterhalten oder wenn wir miteinander umgehen, fällt uns wahrscheinlich eine Sache ganz besonders schwer: ehrlich zueinander zu sein. Manchmal fällt es uns sogar schwer, ehrlich zu uns selbst zu sein. Denn was fällt uns schwerer, als uns einzugestehen, dass man Angst hat? Angst vor der Zukunft, Angst vor einer Krankheit, Angst vor dem Tod. Vielleicht auch nur Angst vor der Schule oder vor irgendeiner Schwierigkeit oder irgendetwas, an dem ich leide. Manchmal gebrauchen wir dieses Wort der Angst auch als Waffe, wenn man zu jemandem sagt: Du machst mir Angst. Doch wie schwer fällt es uns als Christen, mit dem Thema der Angst umzugehen? Ist das überhaupt ein Thema? Darf es ein Thema sein? Darf man als Christ überhaupt Angst haben? Ist es nicht ein Zeichen von Glaubensschwäche, wenn du sagst: Ich habe Angst? Oder: Dies macht mir Angst, dies ängstigt mich. Wo bleibt denn dann deine Liebe zu Gott? Es heißt doch schließlich in der Schrift: Furcht ist nicht in der Liebe. Wenn Furcht nicht in der Liebe ist, wie kann ich Angst haben? Dann kann es wohl mit meinem Christsein nicht weit her sein, wenn ich mich wegen irgendetwas ängstige. Und es kann mit meinem Christsein noch weniger etwas her sein, wenn es doch gar keine so große Sache ist, vor der ich da Angst habe. Und so verschweigen wir es dann gerne vor anderen in der Gemeinde und offenbaren nicht, wenn wir Angst haben und was in unserem Innern ist. Das Thema der Angst ist nicht nur ein Thema, das Christen sehr beschäftigt, sondern es ist eigentlich ein Thema, das in unserer Gesellschaft viel stärker ist, als wir es uns vorstellen können. Auf der einen Seite leben wir in einer Gesellschaft, die jetzt seit Jahrzehnten eins hat, was unsere Generationen vor uns nicht hatten: Frieden. Und seit Jahrzehnten etwas Zweites hat, was Generationen nicht hatten: eine lange Zeit des Wohlstands. Aber auf der anderen Seite quälen psychiatrische Praxen und Kliniken über. Und mir sagte mal ein Bruder, der Krankenfahrer eines Krankenwagens war, was für Not man dann erlebt, wenn man dann Leute am Wochenende in die Kliniken bringt. Es ist ein beredtes Zeugnis davon, dass Angst ein Thema unter vielen Menschen ist, obwohl wir in Frieden und Wohlstand leben. Und es gibt eine ganze Literatur und vieles andere, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Von daher ist das ein Thema. Wovon lassen wir uns leiten, wenn wir zum Thema der Angst kommen? Was prägt unser Denken und Handeln? Wenn wir uns mit der Angst beschäftigen, dann wissen wir, dass es ein Thema ist, das wir zusammenbringen mit dem Gefühl einer unendlichen Qual. Manchmal könnte man sagen, es ist eine Qual, die man bei Zahnschmerzen hat, die unendlich wehtut. Man möchte es so schnell wie möglich losbekommen, und es dominiert alles. Wenn du Zahnschmerzen hast, dann bist du faktisch komplett lahmgelegt und weißt, es ist nur vielleicht ein Zahn, aber du kannst dich nicht mehr helfen. So ist es auch mit der Angst. Deine Gedanken, deine Gefühle werden mit einmal von etwas bestimmt, was dich lähmt. Und manche Menschen, die Angst haben, wachen morgens schweißgebadet auf und fragen sich, wie wird es heute weitergehen, und gehen mit einem mulmigen Gefühl durch den Tag. Der Psalmist redet hier von der Angst. Was meint er eigentlich damit, wenn er sagt, Angst und Drangsal haben mich getroffen? Wenn man im Hebräischen nachschaut, was das Wort Angst bedeutet, so hängt es mit einem Wort zusammen, das Enge bedeutet. Dieses Wort wird zum Beispiel in 4. Mose 22, Vers 26 verwendet. Da ist die Geschichte, wo Bileam gerufen wird, um das Volk Gottes zu verfluchen. Und er reitet auf einem Esel und der Esel begegnet dem Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn versucht, Bileam daran zu hindern, vorbeizugehen. Und da heißt es dann in 4. Mose 22, 26, da ging der Engel des Herrn weiter und trat an einen engen Ort, wo kein Platz zum Ausweichen war, weder zur Rechten noch zur Linken. Es ist das im Hebräischen das gleiche Wort, Enge. Auch das deutsche Wort für Angst hat etwas mit Engsein zu tun. Ein anderes Bild, das uns das Alte Testament gibt, um Angst bildlich darzustellen, ist Sprüche 23, Vers 27. Da heißt es nämlich von der fremden Frau, der sich ein Mann nicht nähern soll, sie ist ein enger Brunnen, übersetzt Luther, Schlachter übersetzt, ein gefährliches Loch. Im Gegenteil, letztlich das gleiche Bild, da ist ein Brunnen, damals nichts anderes als ein Loch, aber es ist ein enger Ort. Das Bild der Enge macht uns deutlich, worum es in der Angst geht. Angst ist nichts anderes als ein Gefühl, das uns beschleicht, dass etwas eng wird. Wir gebrauchen ja manchmal den Ausdruck, und dann wird einem die Kehle zugeschnürt, wenn man Angst hat. Es nimmt einem die Kraft, auf etwas zu reagieren. Man erstarrt wie das Kaninchen vor der Schlange. Und damit kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema. Was ist das Ergebnis von Angst? Angst versetzt uns in den Zustand von Wehr und Hilflosigkeit. Wenn du gelähmt bist, wenn du glaubst, dass dir die Kehle zugeschnürt bist, dann kannst du nicht mehr handeln. Sondern du denkst, ich sehe, da kommt etwas auf mich zu, es ist übermächtig und ich kann dagegen nichts mehr machen. Ich bin eingeschnürt und unfähig, darauf zu reagieren. Die Auswirkungen, die die Angst dann hat, ist sehr unterschiedlich. Sie reichen von Panik bis völlige Lähmung. Panik entsteht dann, wenn aus ihrer Starre ein planloses Handeln wird. Die Jünger Jesu wurden von der Angst ergriffen, als ihr Herr gefangen genommen worden ist, und sie flohen davon. Sie sind nämlich dann wie eine Gruppe, die auseinanderläuft, wie eine Herde, in die eine fremde Macht hineindreht und sie alle auseinandertreibt. Oder es führt uns in eine völlige Lähmung. Als Goliath und die Philister Israel angriefen, zitterte ganz Israel vor Angst, bis David kam und Goliath niederstreckte. Und es wird beschrieben, dass das ganze Volk Israel als Volk Gottes in einer Lähmung erstarrte. Dies kann uns in allen Lebenssituationen erreichen. Wir fühlen uns überfordert und bekommen es mit der Angst zu tun. Manchmal ist es so, dass wenn ein junges Paar das erste Kind bekommt, dass die Mutter und der Vater nicht nur Freude empfinden, sondern ihnen manchmal auch ein gewisses Angst beschleicht. Wie wird es wohl jetzt werden mit der neuen Verantwortung, die man hat? Und dann sehen sie, dass es nicht ganz einfach ist, wenn die Kinder groß werden. Und dann haben sie Angst vielleicht davor, dass man auffällt mit seinem Kind. Ohne Kind ist es dann doch einfacher in der Gemeinde, als wenn das Kind sich dann nicht benimmt. Und man fürchtet sich vor dem Versagen. Oder da ist jemand, der Angst hat, weil er einen Ausbildungsplatz sucht und nichts findet. Da ist jemand, der Krankheit im Leben hineingeschickt bekommt und er jetzt nicht weiß, wie der nächste Schritt aussieht, weil mit einem Mal manches in Frage gestellt sind. Wir wollen uns daher mit drei Dingen beschäftigen, um das ganze Thema recht zu verstehen und warum Gottes Wort hier sagt, Angst und Drangsal haben mich getroffen, aber deine Gebote sind meine Freude. Woher kommt Angst? Zweitens, wie gehen wir mit der Angst um und wie können wir unsere Angst recht beurteilen? Erstens, woher kommt die Angst? Der Psalmist sagt, Angst und Drangsal haben mich getroffen. Das Wort, das hier für getroffen verwendet wird, könnte man ja sagen, wie ist das? Was bedeutet eigentlich getroffen? Das ist wie wenn etwas auf einen einschlägt. Wir verwenden diesen Ausdruck, er ist getroffen von einer Sache. Das ist, wenn eine Wahrheit ihn erreicht und dann sagt man zum Beispiel, wenn jemand von dem Tod eines lieben Menschen erfährt und er sank getroffen auf seinen Stuhl und weinte. Diese Botschaft hat ihn erreicht und erstmal niedergestreckt. Nun, das hebräische Wort ist das Wort für finden. Wir könnten nämlich auch übersetzen, die Angst hat mich gefunden. Das bedeutet, dass der Psalmist davon ausgeht, dass in unserem Leben die Angst uns findet. Mit anderen Worten, als Christ auf dieser Erde musst du damit rechnen, dass die Angst dich findet. Das ist ein ungewöhnlicher Gedanke, weil es bedeutet nämlich, dass wenn du Angst im Leben hast, dass es etwas Normales ist. Das Christentum, das wir verkündigen, ist nicht eine Religion, wie wir es heute gehört haben, die eine Schönwetterreligion ist. Komm zu Jesus und du bist nur noch froh. Komm zu Jesus und du hast keine Probleme mehr. Sondern das Evangelium, das wir verkündigen, ist das, was unser Herr in den Abschiedsreden in Johannes 16, Vers 33 sagt. In der Welt habt ihr Freude? Habt ihr Glückseligkeit? Er sagt nicht das. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Wann hast du das letzte Mal mit jemandem darüber geredet, dass du Angst hast? Weil wir es verdrängen, dass solche Dinge in unser Leben kommen. Nun, wie entsteht denn aber diese Angst und warum heißt es getroffen, gefunden? Wir müssen den Mechanismus uns vor Augen führen, der zur Angst führt. Was ist Angst? Nun, es tritt in unserem Leben ein Ereignis ein, das so auf uns wirkt, dass wir sagen, damit komme ich nicht zurecht. Das ist zu groß für mich. Wie bei Goliath. Israel sagt, das ist zu groß für uns. Mit dem Mann kommen wir nicht klar. Damit werde ich nicht fertig. Angst ist die Reaktion auf etwas, von dem wir eine Schlussfolgerung ziehen, dass wir damit nicht fertig werden. Es ist wie ein Schüler, der Prüfungsangst hat, weil er weiß, er ist nicht gut in der Schule und dass da eine Prüfung ist und vielleicht hat er auch nicht gelernt, sondern hat er erst zu Recht Angst, weil er sagt, das schaffe ich nicht. Oder manche Mütter, wenn sie ihr erstes Kind bevor der Geburt ihres erstes Kind bekommen, haben Angst, weil das eine Erfahrung ist, die sie so noch nicht gemacht haben, von der sie aber wissen, dass sie mit vielen Schmerzen verbunden sein kann. Manchmal ist auch Angst einfach eine Frage der Einschätzung. Ich habe ein Beispiel nicht von einem Menschen, sondern von einem Hund von früher, der bei uns auf der Weide Kühe jagte. Und als er merkte, dass die Kühe mehr Angst vor ihm haben als sie vor ihm, da hat er sie noch mehr gejagt, aber vorher war er erstmal sehr respektvoll vor den Kühen. Angst hat viel mit dem zu tun, wie du Dinge beurteilst und einschätzt. Wenn du dir ein kleines Kind anschaust, dann macht es eine interessante Entwicklung durch. Kinder, die geboren werden und dann aufwachsen, müssen von ihren Eltern zunächst lernen, dass es viele Dinge gibt, wo sie vorsichtig sein müssen, wo sie im gewissen Sinne Angst erstmal empfinden müssen. Sie gehen munter drauf los und plumpsen in den Teich und ertrinken, wenn man nicht aufpasst. wenn man ihnen dann beigebracht hat, dass das Wasser eine Gefahr darstellen kann, kann es umschlagen in dem, dass sie zu viel Furcht vor dem Wasser haben und man ihnen beibringen muss, wie sie mit dem Wasser umgehen müssen. Angst hat also etwas mit unserem Verstehen zu tun, eine Sache einzuschätzen. Und es wirkt dann ganz stark auf unsere Gefühle und auf unsere körperlichen Reaktionen. Der Psalmist sagt, Angst hat uns getroffen in einer gegenwärtigen Situation. Es kommt dann eine Sache hinzu. Und das prägt uns dann in unserem Leben. Solange wir hier auf Erden leben, machen wir unsere Erfahrung. Und diese Erfahrung, die wir im Leben haben, wirken gleichzeitig auf dem, wie wir mit Dingen in der Gegenwart umgehen. Die Vergangenheit wird mitprägen, wie du mit der Angst umzugehen hast. Wir haben heute in der Schriftlesung 2. Korinther 6 gelesen, wo Paulus viel von seinen Erfahrungen berichtet hat. Wir haben es mit Angst während unseres ganzen Lebens zu tun und es ist ein ständiger Begleiter. Und das, was du in der Vergangenheit an Wissen sammelst, wird mitprägen, wie du mit der Angst umgehst. Ich möchte da ein Beispiel nehmen. Es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob das mal jemand beobachtet hat, wenn man eine Fußballmannschaft hat oder eine Handballmannschaft, man könnte jede Mannschaft sehen, die eine Serie von Niederlagen hinter sich hat. Dann entsteht manchmal ein Gefühl der Angst vor der nächsten Niederlage. Diese Niederlage als nächstes wäre aber vielleicht gar nicht nötig, wenn sie nur gut zusammenspielen könnte. Weil sie aber diese Angst haben, werden sie gelähmt und verlieren das nächste Mal. Und das ist wie so eine Folgewirkung. Das heißt, die Erfahrung der Vergangenheit wirkt auf der Beurteilung der Gegenwart und das hat seine Auswirkung. Paulus sagt hier, dass er ein Leben geführt hat in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. 2. Korinther 6, Vers 4. Müssen wir das sehen. Wir haben Angst und die Angst wird mitbestimmt durch die Ängste, die wir in der Vergangenheit haben. Das führt uns zu dem zweiten Punkt. Wie gehen wir dann mit unserer Angst um? Wenn die Angst mit unserem Urteilsvermögen zusammenhält, dann gibt es zwei Fragen, die du dir stellen musst. Wie beurteilst du eine Situation richtig? Und zweitens, wieso kämpfst du dann noch mit der Angst, wenn du die Situation richtig beurteilst? Im Alten Testament sehen wir ein interessantes Verhalten der Kinder Israels, das sehr schön uns zeigt, dass Angst etwas mit der Beurteilung der Situation zu tun hat. In 4. Mose 13 wird berichtet, dass das Volk Gottes Kundschafter ausgesendet hat ins gelobte Land, das sie einnehmen sollten. Und die Kundschafter kamen alle zurück und bis auf zwei, nämlich Josua und Kaleb, waren sie sehr ernüchtert. Sie fanden das Land klasse, sie fanden die Früchte des Landes klasse, aber sie fanden das, was sie vorgefunden hatten, gar nicht nett. Starke Riesen, starke Befestigung, Völker, die ihnen vollkommen überlegen erschienen. Und dann kommen sie mit dieser Botschaft zurück und nicht nur sie sind von Angst erfüllt, sondern das ganze Volk Gottes wird von dieser Angst ergriffen. Und dann heißt es in 4. Mose 14, Vers 4, dass die Kinder Israels sagten, wir wollen selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Wo sie sagten, es hat doch keinen Zweck, wir müssen zurückkehren. Da gibt es aber zwei, die sagen etwas ganz anderes in dieser Situation. Angesichts dessen, was sie gesehen haben, brechen sie nicht in Angst aus, sondern was machen sie? Josua und Kaleb sagen nämlich Folgendes zu der ganzen Gemeinde in 4. Mose 14, Vers 7. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr gutes Land. Darin waren die anderen sich noch einig. Dann kommen sie aber zu einer anderen Beurteilung. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land in dieses Land bringen und es uns geben. Sie haben die gleiche Situation und kommen zu einem vollkommen anderen Schluss, weil sie das, was ihnen begegnet, mit etwas anderes in Beziehung setzen, nämlich mit dem Vertrauen auf Gott. Um mit der Angst richtig umzugehen, brauchen wir also den richtigen Maßstab. Ich habe mich sehr gefreut, wir haben es nicht abgesprochen, dass wir da das Lied gesungen haben, eine feste Burg ist unser Gott. Weil es da so schön heißt, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Wenn du mit der Angst umgehen willst, musst du dich fragen, welches Gegengewicht du zur Angst aufbaust, um eine richtige Beurteilung zu kommen. Wir lesen hier im Psalm: Angst und Drangsal haben mich getroffen, aber deine Gebote sind meine Freude. Gott und seine Gebote sind das Gegengewicht, das der Psalmist sieht, um mit der Angst, die uns trifft, umzugehen. Was hilft es uns, wenn wir in einen Sturm geraten? Was macht ein Segelschiff aus? Und was gibt es den Seeleuten das Gewissheit, dass sie vielleicht doch durch den Sturm kommen, wenn nicht dieses, dass das Schiff unter Kontrolle bleibt? Wie bleibt ein Segelschiff aber unter Kontrolle? Indem nicht die Segel von starken Seilen festgehalten werden. Würde man die Seile, die ein Segelschiff ausmachen und spannen, kappen, wäre es eine Nussschale, die wild und hilflos hin und her getrieben wird. Aber diese Seile spannen das ganze Segelschiff so unter einem Druck, dass es weiter segeln kann und letztlich durch den Sturm segeln kann. Gott hat seine Gebote uns gegeben, die wie Seile sind, die es uns ermöglichen, durch schwere Stürme zu segeln. Weil Gottes Gebote uns die ganze Wahrheit über uns selbst und über das, was in dieser Welt geschieht, ist, sagen. Das ist der Unterschied zwischen den Kundschaftern, die nur die starken, befestigten Städte, die Söhne Enaks, die Riesen fanden, und zwei Männern, die sagten: Das sehen wir auch. Aber wir sehen auch einen Herrn, der uns ein Gebot gegeben hat. Wir sollen in das gelobte Land ziehen, um es einzunehmen. Die Gebote sind die Seile, die das Schiff unseres Lebens durch die Stürme bringen. Und er redet hier von deinen Geboten. Es ist eine sehr persönliche Anrede. Deine Gebote sind meine Freunde. Angst und Notsal hat mich getroffen. Das ist das eine. Aber es ist der Glaube, dass es einen Vater im Himmel gibt, der darum weiß und der uns seine Gebote gibt. Was haben wir als kleine Kinder gemacht? Ich war in einer größeren Familie, ich will jetzt da aber nichts in die Wege setzen, was andere nachmachen sollten, aber wenn wir Angst hatten, oder ich hatte ein paar Mal Angst, dann ist man ins Elternschlafzimmer gegangen, hat sich dann zu den Eltern angekuschelt. Wir haben die Nähe Gottes, der uns seine Nähe verheißt, und er hat uns seine Gebote gegeben. Das führt uns zum dritten und letzten Teil. Wie sollen wir eigentlich die Angst recht beurteilen? Wir müssen sehen, wenn die Schrift von der Angst redet und wenn der Psalmist hier von der Angst redet, ist Angst nicht gleich Angst. Vom Phänomen her ist Angst das Gleiche. Es bedeutet ein Enge werden, ein eingeschnürt werden, ein hilflos werden, eine Lähmung, manchmal eine Reaktion, die zur Panik führt, das heißt zu einem unkontrollierten Handeln. Aber Angst ist in der Schrift nicht gleich Angst. Und ich möchte drei Arten der Angst nennen, wobei die dritte Art die Angst ist, von der der Psalmist hier redet. Aber wir müssen das unterscheiden. Nun, die erste Art der Angst möchte ich bezeichnen, ist die Angst, die durch Sünde hervorgerufen wird. In der Schrift wird uns öfter gesagt, dass der Sünder von Angst gequält wird, weil er von seiner Sünde gequält wird. In Hiob 15, Vers 17 bis 27 hat Eliphas in seiner Rede an Hiob Folgendes gesagt. Ich lese Vers 20 und Vers 24. Der Gottlose quält sich mit Angst sein Leben lang. Nur abgezählte Zeit ist dem Gewalttäter bestimmt. Und dann heißt es 21 folgende: Schreckensrufe sind in seinen Ohren, mitten im Frieden überfällt ihn der Verderber. Er soll nicht glauben, dass er aus der Finsternis wiederkehrt. Für das Schwert ist er ausersehen, er irrt umher nach Brot, so kann er es finden. Er weiß, dass der Tag der Finsternis ihm bereit ist. Not und Bedrängnis überfallen ihn, sie überwältigen ihn wie ein König, der zum Angriff gerüstet ist. Ist das richtig, diese Beschreibung eines Gottlosen? Nun, die Bibel sagt, dass die Gebote Gottes eine Drohung der Strafe nach sich zieht. Wenn du dieses Gebot übertrittst, wirst du gestraft. Die Bibel sagt, dass wer die Gebote Gottes überzieht, sich den Zorn Gottes zuzieht und Tag für Tag Zorn aufhäuft auf den großen Tag des Zorns. Und wenn jemand mit Strafe bedroht wird, dann ist es nichts Unnatürliches, dass man es mit der Angst zu tun hat. Und so redet die Schrift davon, dass Gott den Menschen Angst schickt als eine Plage für ihre Sünde. Es ist ein gequältes Gewissen. Im Römer 2 heißt es, Drangsal und Angst, Römer 2, Vers 9, über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Das sind die gleichen beiden Begriffe, Angst und Drangsal. Das heißt, es ist etwas durchaus Richtiges, wenn wir Angst in unserer Gesellschaft sehen und wir müssen manchen Menschen vielleicht sagen, ist diese Angst und diese Drangsal nicht das Ergebnis dessen, dass du die Gebote Gottes missachtest? Und deswegen gequält wirst in deinem Gewissen, weil dein Gewissen dich daran erinnert, dass du ein Geschöpf Gottes bist, in dem die Gebote Gottes geschrieben sind. Das ist die erste Angst und Drangsal, die die Schrift kennt. Wir können es aber auch durchaus sagen, dass die Schrift sagt, dass im Leben eines Christen Angst entsteht, weil er gesündigt hat. Zum Beispiel im Psalm 102, Vers 3 bis 5 heißt es, verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tag meiner Not, neige dein Ohr zu mir, an dem Tag, da ich rufe, höre mich eilends. Meine Tage sind wie Rauch aufgegangen und meine Gebeine glühen wie ein Brand. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, ich habe vergessen, mein Brot zu essen. Die Bibel redet durchaus von der Qual davon, dass jemand gequält wird durch seine Sünde, wenn er gläubig ist. Nun, wenn wir dieses Thema der Angst bei einem Christen anschauen, müssen wir sehr vorsichtig sein, weil ich möchte da zwei Fälle unterscheiden. Es gibt zwei Dinge, die wir bedenken müssen. Es gibt Angst, die Gott in das Leben eines Christen schenkt, weil er sündigt und Gott es ihm nur so klar machen kann. Und es gibt aber auch eine Angst, weil es Gläubige gibt, die an der Liebe Gottes zweifeln und sich keine Angst machen müssten. Den ersten Fall finden wir im Leben des Königs David. Er hat mit Bathseba Ehebruch betrieben und Bathseba erwartete ein Kind. Und er hat dann nichts erkannt, was er getan hat. Er hat nicht einmal ein schlechtes Gewissen gehabt. Im Gegenteil, es hat dann Folgewirkung gehabt. Er hat sogar den Mann von Bathseba umgebracht, eiskalt ihn in einen Hinterhalt locken lassen, um dann Bathseba als seine Frau zu nehmen. Und was passiert dann? Es passieren zwei Dinge. Gott ruft ihn durch Nathan zur Buße und dann schickt er ihn in seinem Leben eine große Not, um ihm nochmal sehr deutlich zu machen, was in seinem Leben passiert ist. Er lässt das Kind, das Bathseba ihm geschenkt hat, sterben. Und es ist eine Riesennot und es bringt ihn gefühlsmäßig bis an den Rande des Zusammenbruchs. Dass seine Knechte erwarten, wenn sie ihm die Botschaft von dem Tod des Kindes nennen, er sich etwas antun wird. Er tut es dann nicht, sondern nimmt es von Gott an. Aber es gibt noch ein zweites Thema und deswegen müssen wir da vorsichtig sein mit der Angst, dass es nämlich Zustände gibt im Leben eines Gläubigen, wo er selber am Leben verzagt, wo keine Sünde ist. Die Bibel redet von Zweifelnden. Wenn wir Angst haben, kann es durchaus sein, dass die größere Sünde nicht das ist, was wir getan haben, sondern dass wir an der Liebe Gottes zweifeln. In Jakobus 1, Vers 6 heißt es, ich bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Wenn du daran zweifelst, dass Gott dir vergibt und Angst hast, dass du nicht einen liebenden Vater begegnest, dann hast du die Schrift nicht verstanden. Jesus sagt, kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig beladen seid. Im Vater unser heißt es, vergib uns unsere Schuld. Und wenn wir daran zweifeln, dass unser Vater dann nicht vergibt, dann ist die größere Sünde der Unglaube als das, was uns eigentlich vor Augen ist. Das zweite, was Angst hervorrufen kann, muss nicht Sünde sein, sondern es kann einfach eine Fehleinschätzung sein oder ein Fehlurteil. Ich möchte sagen, dass wir in vielfältiger Weise Angst haben, wenn es unnötig ist. Ängste, die hervorgerufen werden, weil wir etwas uns falsch vorstellen. Ich kenne jemanden, der hat Höhenangst. Und wenn man an einen hohen Ort kommt, wenn du Höhenangst hast, dann möchtest du, selbst dann, wenn der Ort gesichert ist, es nichts passieren kann, kannst du es nicht überwinden. Du hast eine falsche Einschätzung. Und es ist durchaus nachzuvollziehen, dass wenn jemand Höhenangst hat, dass er sich da möglichst weit von zurückzieht. Das ist noch verständlich. Das können wir noch nachvollziehen. Und wir können auch nachvollziehen, dass manche Menschen, die das haben, es gar nicht so leicht finden, es zu überwinden. Aber es gibt in Gemeinden durchaus subtilere Ängste, die auch aufgrund von Fehlurteilen zustande kommen. Und zwar, es entstehen Ängste in uns aufgrund dessen, weil wir das Versagen fürchten und weil wir fürchten, dass andere dies Versagen sehen. Am deutlichsten wird das immer wieder in der Kindererziehung. Kinder in der Gemeinde sind ein interessantes Thema. Sie halten Eltern demütig. Aber wie häufig entstehen da Ängste in den Herzen von Müttern und Vätern, weil sie manchmal sagen, ich komme damit nicht ganz klar und ich sehe, dass die Kinder des anderen doch viel besser erzogen sind. Manchmal auf ganz falsche Vorstellungen Gemeinden sind. Ich erinnere mich an einen Pastor, der war 80 Jahre alt und da gab es ein paar ältere Frauen, die sehr, sehr streng waren. Und am Sonntag muss man eben ganz streng in der Gemeinde sein. Und da darf man sich nicht zu sehr freuen und nicht zu viel falsche Sachen machen. Und nun war das so, dass vor dieser Kirche eine Wiese war. Das war so der Dorfplatz. Und ein paar Jungen haben dann angefangen, so auf der Wiese ein bisschen Rollen zu machen, also kopfüber, um gegenseitig zu zeigen, wie toll sie sind. Und das wurde dann kritisiert von den älteren Damen. Und dann sagte der Pastor nur nüchtern, wenn er jetzt nicht 80 wäre, würde er das den Jungen zeigen, wie sie es richtig machen. Er wollte ihnen einfach nur zeigen, dass das nicht ganz so schlimm ist, wie diese älteren Damen es sich gesehen haben. Aber wie oft entsteht denn manchmal durch Kritik von anderen ein Gefühl des Versagens und der Angst? Und wie oft setzen wir uns dann dem richtigen Maßstab aus, ist das gerechtfertigt oder nicht? Denn was ist die richtige Vorstellung? Was ist die richtige Vorstellung, wenn wir unsere Kinder erziehen, sodass wir nicht die falschen Ängste bekommen? Es sind zwei Vorstellungen. Das eine ist, es sind Sünder. Das heißt, wir dürfen verschiedene Sachen durchaus erwarten von ihnen, aber dürfen auch nicht überrascht sein, wenn es das eine oder andere gibt. Aber es gibt noch eine zweite Sache, sie sind eben auch Menschen. Und das heißt, Menschen, es ist nichts Schöneres für Eltern, glaube ich, wenn Kinder groß werden und sie Freude daran haben, dass ihre Kinder natürlich groß werden und sich an Dingen erfreuen, natürliche Gaben entwickeln und dass das denn durchaus nichts Schlimmes ist. Es gibt noch eine zweite Sache, wo es in Gemeinden manchmal sehr kritisch wird, wo man sieht, dass falsche Ängste entstehen. Ich habe öfter ein Vers zitiert aus dem hohen priesterlichen Gebet, wo es um die Heiligung geht. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Ich möchte es euch nochmal sehr ans Herz legen. Falsche Lehre führt zu falschen Ängsten in den Gemeinden. Es gibt Gemeinden, die tun die Lehre des Teufels und Dämonen so in den Zentrum rücken, dass die ganzen Gemeinden von Ängsten durchdrungen sind, weil alles dämonisch und teuflisch ist. Oder manche tun eine böse Welt so stark deklarieren, dass sie auch da ein Gewicht haben, das nicht mehr schriftgemäß ist. Sie deuten nämlich diesen Satz unseres Herrn Jesus Christus, in der Welt habt ihr Angst, dazu, als wäre nur alles zu verachten. Aber die Schrift sagt, dass wir nicht alles verachten sollen, sondern dass es viele Dinge gibt, die wir mit Danksagung annehmen sollen. Wir leben in einer gefallenen, sündigen Welt. Wir leben auch in einer Welt, in der es Mächte und Gewalten gibt, die wir nicht unterschätzen sollen. Aber der richtige Maßstab ist nicht der, dass der Teufel diese Welt regiert, sondern unser Herr und Heiland Jesus Christus. Und der Teufel ist nicht größer, als wie ein Hiob beschrieben wird, dass er nicht mehr machen durfte, als was Gott ihm erlaubt hat. Aber wenn solche Lehren so stark werden, aus Angst zu handeln, kann es sehr gefährlich werden. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren gab es Eltern, die es sehr lieb mit ihren Kindern meinten. Und sie waren sehr besorgt über all das Böse, das auf sie zukommen wird. Und wenn ein Kind geboren wird und Eltern sich Gedanken machen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt und wie schlimm es ist, kann einem auch Angst werden. Aber die Welt hat sich seit Adam nicht verändert. Seit Adam ist die Sünde da. Seit Adam gibt es Gewalt, Lüge, Verrat, alles. Aber die Schrift sagt, dass wir in dieser Welt leben sollen. Und dass wir mit der Hilfe des Herrn leben sollen. Nur Kinder zu bewahren, aus lauter Angst, wird dazu führen, dass sie vielleicht das werden, was sie nie wollen. Was sie unserem Kind beibringen sollen, ist nicht, dass sie Angst haben vor dieser Welt, sondern dass sie dem Herrn vertrauen, der uns hilft, diese Welt zu überwinden. Und uns bewahrt vor dem Bösen. Das sind die beiden ersten Themen der Angst. Und noch ein drittes. Und damit kommen wir zu dem Thema, was der Psalmist hier eigentlich sagt, dass er in Bedrängnis und Not von Angst getroffen wird. In Römer 12, Vers 12 heißt es, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Selbst wenn keine Sünde ist und selbst wenn du Angst in richtiger Weise beurteilst, sagt die Schrift, wird dich Angst treffen. Als eine liebe Schwester vor vielen Jahren im Sterben lag, war ich durchaus etwas überrascht, als sie dann vor dem, wenige Tage vor ihrem Tod, doch eingestand, dass sie Angst vor dem Tod hat. Und dass es ihr nicht leicht fiel, dem entgegenzutreten, was unausweichlich war, weil die Krankheit absolut tödlich war. Angst hatte sie getroffen. Angst kam in ihr Leben. Sie hat aber trotzdem Trost gefunden in dem Wort Gottes. Und so müssen wir es zur Kenntnis nehmen, dass sowas in unserem Leben tritt. Und wir müssen es zur Kenntnis nehmen, dass es in das Leben der Geschwister tritt. Weil es dann wichtig ist, dass wir erkennen, dass manchmal auch Geschwister Hilfe brauchen, weil Angst und Not in ihr Leben tritt. Die Schrift sagt uns, dass dieser Lebensweg, den ein jeder durchzumachen hat, nicht einfach sein wird. Und es Zeiten gibt, wo uns Dinge sehr, sehr schwer fallen. Ich habe ein Buch für Prediger aus dem 19. Jahrhundert. Und in diesem Buch werden dann verschiedene Nöte aufgelistet. Ich muss es jetzt doch mal holen. Es ist so Bibelverse, was ein Pastor so jemand mitgibt, wenn er in bestimmten Lebenssituationen ist. Und da gibt es einen Abschnitt, der heißt allgemeine Notzeiten. Und dann heißt es in allerlei Not, in Kriegszeiten, bei Seuchen und Teuerung, also Seuchen und Inflation, bei Sorgen und Nöten des Ackerbaus, bei Feuer- und Wassersnot, Überschwemmungen. Wenn wir die Kirchengeschichte uns anschauen, ist es die Geschichte eines sehr realistischen Lebens, das wir zu erwarten haben. Allerlei Not, Kriegszeiten, Seuchen, Teuerung, Sorgen, Feuer, Wassernot, Überschwemmungen. Wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen, sagt die Schrift. Und das heißt, wir müssen damit rechnen, dass die Angst uns trifft. Und von daher ist es wichtig, dass wir uns diesem Thema realistischerweise stellen. Dass wenn Angst in dein Leben tritt, weil Dinge auf dich zukommen, dass du nicht bist wie das Volk Israel, als es Goliath gegenübertrat und in Angst erstarrte, dass du nicht bist wie die Kundschafter, die ein übermächtiges Land vor sich sahen und am liebsten ganz zurück wollten, sondern dass du bist wie David und wie Josua und Kaleb und sagst: Ich will dem Herrn vertrauen und seinen Geboten, dass er mir hilft, durch diese Zeit der Angst zu gehen. Amen. Wir wollen noch still werden und beten. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, du schickst uns in diesem Leben nicht nur schöne Sachen, sondern auch Zeiten der Not und der Angst, der Trübsal. Und doch wissen wir, dass du ein liebender Vater bist. Und doch wissen wir, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Wir wollen dich recht herzlich darum bitten, dass in allem, was uns betrifft, dass wir uns der Wahrheit stellen, wie es in unserem Herzen aussieht, dass wir der Angst nicht ausweichen, aber dass wir uns auch nicht von der Angst überwältigen lassen, sondern dass wir uns dem aussetzen, was du in deinem Wort gesagt hast, sodass wir zu Menschen werden, die, selbst wenn sie schwere Zeiten gehen, doch Menschen sind, die überwinden und sich darauf freuen, dass du ihnen hilfst. Amen.